In England wird der deutsche Umgang mit Vogelgrippe oder die Debatte um Google Street View gerne als German Angst verspottet, als ob wir Deutschen irgendwie überempfindlich oder hysterisch wären. Jetzt ist Deutschland ja bekanntlich auch das Land der Täter und des Naziterrors, und wenn ich mir jetzt diese drei Filme anschaue, dann habe ich den Eindruck, dass German Angst und German Terror nur die Kehrseite von ein und derselben Medaille sind. War das sowas wie eine Ausgangsidee für den Film?
Also das stimmt auch, aber für mich bedeutet dieser Titel German Angst oder Angst tatsächlich auch, dass man eben darauf hinweist, dass es ein Film aus Deutschland ist, weil Deutschland ja vor dem Dritten Reich, also in den 20er Jahren speziell, mehr oder weniger den Horrorfilm erfunden hat. Und ja, dass man sich zu dieser Identität, sag ich mal, auch bekennt, weil diese German Angst haben die Deutschen ja auch vor Horrorfilmen bis heute, ne? Was natürlich auch an dieser sauberen Einwand aus den 40ern liegen kann.
Mhm. Ja, das ist ja das Parade-Genre des deutschen Stummfilms gewesen, das Horror-Genre.
Ja.
Und die Lotte Eisner hat ja ganz treffend von der dämonischen Leinwand gesprochen. Und naja, da fallen mir so Filme wie Dr. Mabuse oder der Caligari-Film ein, die sind ja fast schon prophetisch im Hinblick auf den Nationalsozialismus. Ist das also auch so eine Tradition, wo Sie mit anknüpfen wollen, so sozusagen so in verdrängten gesellschaftlichen Wunden rühren?
Genau. Und für mich war besonders interessant, parallel zu den Dreharbeiten an dem Film, in Dortmund auch am Theater Dortmund Nosferatu als Theaterstück inszeniert habe. Also aus diesem alten Stummfilm ein neues, modernes Theaterstück mit dem Titel Nosferatu lebt gemacht habe. Das heißt, diesen Horror im Film in die Gegenwart zu kriegen und auch dieser Vergangenheit zu huldigen, das lag da eben ganz nah beieinander bei mir.
Jetzt sind es drei Episoden, die stehen inhaltlich alle für sich. Also es gibt da jetzt keine Überlappungen, dass Figuren in verschiedenen Episoden gleichzeitig auftreten. Aber was mir auffiel, es gibt stilistisch doch viele Gemeinsamkeiten. Also es gibt diese eingestreuten Filme innerhalb der Episoden, das sind so Art Rückblenden. Und die sind vom Filmmaterial her ganz anders als der restliche Teil vom Film. Also so ganz grobkörniges, analoges Material. Super 8, genau, ja. Mhm. Haben Sie sich denn da so untereinander abgesprochen jetzt bei der Produktion von den drei Episoden?
Also mir war im Vorfeld eigentlich wichtig, dass jeder relativ autonom da arbeiten kann. Wir haben uns aber natürlich unterstützt. Wir haben uns irgendwie verbeten, dass wir inhaltlich da reinreden. Aber als klar war, ich habe ja zuerst angefangen mit dem ersten Geld, was ja ein Großteil durch Crowdfunding auch zustande kam, das Budget. Ersten Geld habe ich angefangen und eben auch mit Super 8 meine Flashback-Sequenzen, meine Erinnerungsfetzen da inszeniert. Und das hat den anderen natürlich auch so gut gefallen, dass wir das beibehalten haben. Und auch die Segmente, die diese Episoden verbinden, also so Stadtbilder aus Berlin, die sind auch alle auf Super 8 gedreht worden. Das heißt, da sind wir dann so ein paar Abende einfach mal losgezogen und haben mit Super 8-Kamera in der Stadt gefilmt. Also auch ohne große Team und so, das ist ja das Schöne bei Super 8, da braucht man eigentlich nichts weiter als eine kleine Handtasche, mehr nicht. Insofern gab es keine inhaltlichen Überlappungen, aber tatsächlich, wer aufmerksam hinguckt, der wird sehen, dass die Übeltäter aus der zweiten Episode, diese Neonazis, auch in diesem Club da rumhüpfen. Und selbst die Protagonistin aus meiner Episode ist ganz kurz, glaube ich, in der letzten Episode zu sehen in dem Nachtclub. Aber das ist alles wirklich sehr kurz, da muss man dann schon das Bild anhalten und gucken.
Ich hatte den Eindruck, wenn man sich so den Stab anguckt, dass es so Überlappungen gibt. Die eine spielt in der zweiten Episode, ist aber in der ersten Episode irgendwie assistiert sie, glaube ich, oder berät und so. Also
es gibt schon Leute, die auch wirklich ganz prominent natürlich in allen drin sind. Wir haben uns ja entschlossen, gerade weil wir wussten, dass wir alle verschiedene Handschriften haben, alle denselben Kameramann zu benutzen. Mhm. Und das merkt man jetzt aber gar nicht. Da dachten wir eigentlich, das wird das verbindende Element. Aber scheinbar haben wir doch so unterschiedliche Handschriften, dass das den Leuten jetzt eher merkwürdig erscheint, dass diese Bilder alle vom gleichen Kameramann gemacht wurden.
Ja, wobei
was ja für den Kameramann spricht.
Ja, wobei ich schon sagen muss, ich finde, es gibt, vielleicht liegt es an dieser digitalen Ästhetik. Ich fand es schon, dass es eine stilistische Gemeinsamkeit gibt. auch so diese extremen Nahaufnahmen, die gerade bei Ihnen sind mir die sehr stark aufgefallen. Also das ist, da würde ich vielleicht auch noch mal gerne näher drauf eingehen wollen. Also da gibt es ja zum Beispiel diese Nasenlöcher von dem Meerschweinchen, da gibt es diesen dampfenden Wasserkocher, wo so die Kamera ganz nah an die Öffnung dran geht. Und sehr einprägsam fand ich auch diese komischen Müsliflocken, die sie da im Teller schwimmen hat, diese kleinen durchlöcherten Ringe. Mhm. Das wirkt einerseits total monströs und unheimlich in diesen Nahaufnahmen. Mhm. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, das ist eigentlich auch spannend auf so einer motivischen Ebene. Also Nasenlöcher, diese Ringe, das sind ja alles Öffnungen, Löcher. Und der Vater im Schlafzimmer daneben als Kontrast, der ist ja fast wie eine Mumie eingewickelt und gefesselt. Jetzt gibt es natürlich so diese Schockmomente in Ihrem Film, aber ich hatte eben auch das Gefühl, es gibt so ein Spiel mit solchen Motiven, was ich jetzt in einem Horrorfilm so gar nicht erwartet hätte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was überinterpretiere oder gehört diese zweite Ebene doch dazu. Also, dass es eben nicht nur um Schockmomente geht.
Die vielen Öffnungen habe ich tatsächlich nicht gesucht, aber die sind ja wahrscheinlich da. Sie haben sie ja gerade aufgezählt. Tatsächlich ist dieses extrem in so Naheinstellung gehen, ist so ein bisschen so eine Flucht nach vorn von mir. Weil ich bin es ja eigentlich gewohnt, dass meine Filme früher habe ich alle auf 16 mm oder eben Super 8 gedreht. Mhm. Das heißt, diese Detailtreue oder diese Naheinstellung konnte ich ja früher überhaupt nicht machen mit Super 8. Ne? Das wäre ja nicht gegangen mit diesen Objektiven. Und das Filmmaterial hätte diese Tiefe auch ja nicht hergegeben. Jetzt, wo man digital dreht, in 4K haben wir gedreht, dachte ich mir, okay, ja, jetzt kann ich ja wirklich ganz nah rangehen und hab das eben auch ausgereizt, soweit die Objektive vom Kameramann das hergegeben haben. Also näher als bis an die Nasen- oder Schnauzenlöcher von dem Meerschwein konnten wir denn auch nicht mehr. Und bei mir geht's ja wirklich auch um so ein kleines Universum, was dieses Final Girl, dieses Mädchen, sich da so geschaffen hat, und die lebt ja da so etwas hermetisch abgeschlossen, also einfach hermetisch abgeschlossen, weil sie sich eben auch schützt vor all diesen Sachen von außen. Und da war es mir eben wichtig, auch in dieses kleine Universum da einzudringen. Und das sind eher oft Sachen, die mir in Filmen fehlen, dass man das, was man eigentlich so im Alltag ständig so vor sich hat, wie seine Frühstücksflocken oder irgendwelche Wasserkocher oder so, dass sowas in Filmen immer nicht stattfindet. Das finde ich immer merkwürdig. Genauso wenig wie Schauspieler in Filmen nie auf die Toilette gehen. Ne? Hm. Mein Final Girl geht gleich in der zweiten Szene auf die Toilette. Also das sind alles so Sachen, die man eigentlich in Filmen nicht sieht. Und mein Film besteht ja eigentlich auch nur aus Bildern, die man in einem Horrorfilm nicht so oft nicht sehen würde, ne? Oder die eher weggelassen werden würden.
Sie wirkt auch auf eine Art durch diese Beschränkung auf diese eine Wohnung auch sehr verletzlich. Also mit ihrem Pony-T-Shirt, was sie da, oder Pony-Schlafanzug, was sie anhat.
Ja, das ist halt, ich meine, als ich habe war der Erste, der die erste Episode gedreht hat, die dann auch vorne als erste Episode gleich den Film aufmacht, da war überhaupt noch nicht absehbar, wie viel Budget der gesamte Film haben wird, und meine Episode ist eindeutig die auch am wenigsten Geld jetzt verschlungen hat, sage ich mal. Der Film wird ja, ist ja dramaturgisch auch sinnvoll, immer opulenter, ne? Aber als ich gedreht habe, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her, da hatten wir gerade mal Geld vom Crowdfunding und hatten gerade mal irgendwie so ein Sales Agent bekommen und ein paar Privatinvestoren. Also der Film ist ja völlig ohne Fördermittel, völlig ohne Co-Produktion vom Fernsehen und so entstanden, und das war uns ja auch wichtig, dass wir da machen können, was wir wollen. Und wenn man den Film gesehen hat, dann wird man auch wissen, warum wir auf dieses Geld verzichten mussten, weil er ja wirklich ein bisschen sehr unbequem ist, sage ich mal.
Ja, da wollte ich jetzt gerade schon fragen. Also wenn man sich für Crowdfunding entscheidet, dann entweder liegt es darin, dass man eben kein Geld kriegt von der offiziellen Filmförderung, oder dass man vielleicht auch gar keins will, sondern weil man unabhängig bleiben will.
Ach, wir hätten das schon genommen. Aber diese Unabhängigkeit war uns eben wichtiger, ne? Und ich habe ja nun auch eine Vergangenheit mit meinen Filmen, wo mich Institutionen eher verbieten wollten, beschneiden wollten. Filme von mir waren ja bundesweit beschlagnahmt, und da hat man natürlich auch nicht mehr so ein großes Zutrauen zu öffentlichen Institution, ne?
Kommen wir noch zu einer anderen Institution, ja, nämlich zur FSK. Ja. Ich habe gehört, der Film hat erst im zweiten Anlauf eine FSK 18-Freigabe erhalten. Also ursprünglich war sogar die Frage, ob er überhaupt eine Freigabe bekommt. Mhm. Ich schätze mal, Sie sind trotzdem ganz froh jetzt über die Entscheidung.
Ja, also dadurch, dass ich den Film ja nicht selbst produziert habe und der auch sehr viel teurer war als die Filme, die ich damals gemacht habe, war für den Produzenten oder beziehungsweise für den Vertrieb, der den jetzt ja auf DVD rausbringt und ins Kino bringt, für die war es wichtig, dass der Film eben normal verkauft werden kann. Ist ja klar, irgendwie muss dieses Geld ja wieder reinkommen. Und ja, wir sind natürlich glücklich, dass das jetzt geklappt hat mit dieser FSK-Freigabe ab 18, ohne dass da Schnitte gemacht werden mussten. Hm. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn ein Film ab 18 ist, warum sollte man ihn schneiden? Aber in Deutschland ist es tatsächlich so, dass zum Teil eben auch Filme nur für Erwachsene freigegeben werden, die dann auch noch gekürzt werden müssen. Also das ist wirklich, glaube ich, auch ja international relativ einmalig, dass man eben einem erwachsenen, mündigen Publikum hier nicht zugesteht, Filme so zu sehen, wie sie sein sollen. Und ja, wir hatten jetzt Glück, aber Bei Necromantik hat es zum Beispiel 27 Jahre gedauert, bis der in England eine Freigabe bekommen hat.
Also beim ersten jetzt?
Beim ersten, ja, genau. Der zweite hat noch keine. Der versuchen jetzt die Briten gerade eine Freigabe zu bekommen.